Du musst dein Lesen ändern. Der Podcast für Literatur und Kritik von der Buchhandlung Wassermann und Blankenese.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du musst dein Lesen ändern, dem Podcast für Literatur und Kritik. Mein Name ist Tobias Lenzler, ich bin freier Kulturjournalist und Doktorand an der TU Chemnitz.
Und mein Name ist Pascal Matthäus, ich bin Co-Inhaber der Buchhandlung Wassermann in Blankenese. Ja, Tobi, wir sitzen heute wieder hier zusammen im Studio von blankenese.de. Demnächst sitzen wir aber zusammen auf der Bühne des Gemeindehauses hier in Blankenese und freuen uns auf die erste Live-Ausgabe. Du musst dein Lesen ändern. Am 20. Mai um 19.30 Uhr im Gemeindehaus eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Gemeindeakademie Blankenese. Das wird ganz großartig, glaube ich.
Ja, das ist wunderbar. Wir freuen uns sehr und wir freuen uns auf ihr und euer Kommen. Und damit wir hier nicht zu viel Zeit verlieren, würde ich mal sagen, auf sie mit Gebrüll.
Auf sie mit Gebrüll. Wir haben wie immer zwei Bücher uns vorgenommen. Das erste Buch, um das es heute gehen wird, trägt den Titel Alt genug und stammt von der Hamburger Schriftstellerin Ildikó von Kürti. Und dieses Buch hat also eine Besonderheit, von der Sie wahrscheinlich gehört haben. Es ist nämlich in aller Munde, weil die Autorin von Kürti sich doch gerade zu Wehr gesetzt hat gegen ein Unrecht, das ihr widerfahren ist. Der Kritiker Dennis Scheck hat über dieses Buch in seiner Sendung Druckfrisch gesprochen, hat es in die Tonne geworfen und gesagt, das sei also mehr Merch als überhaupt ein Buch. Naja, worum geht es denn eigentlich in dem Buch? Die Ildikó von Kürti ist in der ersten Szene dabei, sich zurechtzumachen auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier und sie überlegt, welchen Lippenstift sie aufträgt, welche Farbe die Unterwäsche hat, was also einem solchen Anlass dann angemessen wäre und nutzt also diese Rahmenhandlung, die das ganze Buch eigentlich trägt, um darüber nachzudenken, was das eigentlich ist, wenn man älter wird. Ich glaube, sie ist jetzt 57 Jahre alt. Und ja, der Grundtenor ist doch, alt genug sein ist ein Vorteil. Jung war sie auch einmal, da war sie naiv, da war sie aufbrausend, da war sie doof und hat gesoffen. Und jetzt ist sie endlich alt genug, um dieses Buch schreiben zu können, in dem, ja, viel mehr als eine Variation dieser gerade von mir beschriebenen These muss man vielleicht gar nicht noch dazu erwähnen. Oder was würdest du sagen, was sind noch Themen des Buches alt genug?
Also in der Tat ist es ja die Rahmenhandlung, die du beschrieben hast, die sich über das ganze Buch erstreckt und sie hat dann eigentlich immer wieder so Einsprengsel, geht aus der Szene, aus der Situation raus und befindet sich dann an einem anderen Ort. Also sie spricht zum Beispiel sehr intensiv über ihre Freundschaft mit drei anderen Frauen, den Ostsee-Nixen, wie sie sich in einer WhatsApp-Gruppe nennen, und auch über deren Krankheiten und Leiden. Also zwei dieser Freundinnen erkranken unabhängig voneinander an Krebs. Die eine verliert sogar durch einen Unfall, durch einen bösen Sturz ihren Mann. Und das sind sozusagen Szenen, die dann immer wieder vorkommen. Dann geht es noch um die Angststörung, die Ildikó von Kürti selber hat seit ihrem 18. Lebensjahr. Und es geht immer mal wieder so ein bisschen reportageartig um Erfahrungen und Erlebnisse, die sie gemacht hat. Also eine Reise nach New York, die sie sich nie vorher getraut hat, weil sie Flugangst hat. Und ein Schreibseminar, was sie besucht, obwohl sie ja nun als ausgebildete Journalistin und sehr erfolgreiche Buchautorin da nun vielleicht fehl am Platz ist. Das würde ich sagen, sind noch so Themen, die damit reinspielen.
Es wird, glaube ich, gar nicht genannt, bei wem dieses Schreibseminar ist, aber ich habe gerade
Daniel Schreiber.
Wird es doch sogar genannt?
Ja, das wird genannt.
Er kommt vorher jedenfalls vor. Ja. Ich habe nämlich gerade das dazugehörige Buch von Daniel Schreiber gelesen. Ah, ja. Lieber einen Aufruf, wo auch Schilderungen aus dieser Seminartätigkeit also gegeben werden. Ja, du hast jetzt doch also allerhand ernsthafte Themen zusammengeführt, während ich hier mit reichlich salopp dieses Buch eingeführt habe und gleich auf die Debatte zwischen Scheck und Kürti gekommen bin, an der sich dann auch Ecke Heidenreich beteiligt hat.
Und Sophie Passmann auch.
Auch Sophie Passmann. Sophie Passmann ist genau wie Ildikó von Kürti Opfer von Dennis Schecks Resterampe geworden. Und Ecke Heidenreich sprang den beiden dann gleich bei. Ich finde das insofern richtig, dass du also auch die Ernsthaftigkeit und die schweren Themen mit hineinbringst, als dass mir auch ein Grund zu sein scheint für die Reaktion von Ildikó von Kürti. Denn sie hat mit Sicherheit viel Herzblut in diesem Buch, in dieses Buch hineingelegt.
Ja.
Das ist aber ja dennoch etwas anderes, ob dann eben aus einem ernsten, schweren, komplexen Thema auch ein ernstes, gutes Buch wird, oder?
Ja. Ja, absolut. Also das ist das große Problem dieses Buches, dass sobald Tiefenbohrungen stattfinden könnten, sie sich eigentlich zurückzieht, den Bohrer einpackt und sagt, naja, vielleicht ein andermal. Es gibt so eine Stelle, an der sie von Leserinnenreaktionen auf ihre Bücher schreibt. Und eine hat wohl mal zu ihr gesagt, diese Bücher seien herrlich belanglos. Das weiß Ildikó von Kürti.
Ärgert sie sehr.
Ja, das ärgert sie sehr. Das weiß sie auch von sich, weil sie eben sagt, dass dieses Alt genug ein zentrales Werk zu sein scheint für sie. Ja?
Sie möchte jedenfalls nicht mehr solche herrlich belanglosen Bücher schreiben. Ne?
Genau.
Dieses Buch ist für sie, glaube ich, es erscheint auch in einem anderen Verlag als sonst. Ne? Ihre Romane sind alle bei Rowohlt erschienen. Jetzt also dieses Buch, das bei Pieper,
bei Ullstein
ist, das wohl also auch eine Wende im Werk von Ildikó von Kürti darstellen soll.
Ja, und das passt natürlich auch zusammen mit der These, die sie geäußert hat, dass dieses Erwachsenwerden ein Prozess ist, der sie bis über die Menopause hinausgetragen hat. Also sie hat am Anfang eben, du hast es ja auch gesagt, sie nennt sich als junge Frau naiv, sie nennt sich intolerant, sie nennt sich dumm, also was einige ihrer Aussagen angeht. Und sie hat jetzt das Gefühl, sie kann erwachsen sein ohne Reue, zumindest auf ihrer Seite. Und sie wird aber konfrontiert mit einer Welt, die den Jugendwahn, die Schönheitskultur, wie auch immer, feiert. Und das ist, glaube ich, das, was ihr Anspruch ist oder was ihr Wunsch ist. Die Frage ist nur, und das muss man leider wirklich sagen, ob ihr das so gelingt, also ob dieser Wendepunkt in dem Werk wirklich eingelöst wird. Und da würde ich sagen, man merkt anhand dieser Debatte, die jetzt losgetreten worden ist oder die durch Dennis Schecks Äußerungen losgetreten worden sind, wie das Prinzip, wenn du so willst, die Kürti-Methode funktioniert. Also sie sagt an einer Stelle auf Seite 138, es ist tatsächlich so, dass ich vieles, was mir im Leben begegnet, aus dem Blickwinkel der möglichen Verwertbarkeit betrachte. Und leider ist das Problem, dass genau das auch in dieser Debatte hinterher mit Dennis Scheck passiert. Also sie schreibt dann einen großen Aufsatz oder einen größeren Text für die Zeit, in dem sie auf persönlicher Ebene sozusagen, auf persönlicher Ebene reagiert und sagt, ich kann sie überhaupt nicht mehr leiden, Herr Scheck.
Jetzt lasse ich mir das nicht mehr gefallen.
Genau.
Früher habe ich das ignoriert. Irgendwie habe ich ja doch gewusst, dass meine Bücher vielleicht doch herrlich belanglos waren, aber das ist ja jetzt das richtig gute Buch. Ehrlich gesagt, also du hast dich sehr um Fairness bemüht, um wirklich auch den Anspruch und die Idee des Buches herauszuarbeiten. Ich finde, dass also diese große Aufgabe, die sie sich dargestellt hat, auch wirklich das Problem des Buches ist, weil es eben mit Pathos zukleistert eigentlich, was um irgendwie noch diese Hürde zu erreichen, die sehr, sehr hoch gelegt worden ist. Also dieses, oder nochmal anders gesagt, sie versucht die ganze Zeit mit Macht jetzt das reife Buch hier vorzulegen und setzt dann auch immer ein Ausrufezeichen hinter die Sätze. Ja? Jeder dritte, vierte Satz endet mit einem Ausrufezeichen. Ja. Es ist ein Ausruf, so ist es doch jetzt, jetzt habe ich es verstanden, so ist es jetzt wirklich.
Ja.
Und das ist ehrlich gesagt unangenehm.
Ja, und es ist auch nicht das, was sie bei Wolf Schneider gelernt hat. Mit Satzzeichen Musik machen ist nicht, dass du hinter jedem dritten Satz ein Ausrufezeichen setzt.
Was hat man davon, wenn man zu Schreiber geht statt zu Schneider?
Ja, in der Tat. Du hast aber vollkommen recht, das ist das große Problem des Buches, dass man immer wieder das Gefühl hat, sie scheitert an ihrem Thema. Ich habe auch den Eindruck, dass man überhaupt nicht, also dass sie sich dessen aber auch nicht bewusst ist. Also sie versucht die ganze Zeit zu sagen, mein Leben steht sozusagen repräsentativ oder sinnbildlich für die Frau um die Mitte 50.
Übrigens die sehr durchschnittliche Frau.
Also genau, das sagt sie über sich, ja.
Dass sie also eine der erfolgreichsten Autorinnen unserer Zeit ist, mit also Millionenauflagen, die ganz gut im Leben steht und sich aber dennoch immer so als das kleine Mauerblümchen präsentiert. Das scheint mir auch eine Unwucht zu sein. Also Koketterie ist sowieso etwas, was sich für meine Begriffe durch dieses Buch zieht.
Ja, mich hat sehr geärgert die eine Stelle ganz zu Beginn, wo sie so ein bisschen über die Partygäste ablästert und dann sagt, naja, das sind alles Leute mit Blick auf die Alster, die da quasi irgendwie in den Hockeyclubs und so weiter rumhängen. Und wenn sie dann später selber darüber schreibt, wie sie immer in Alsternähe wohnt und spazieren geht, dann wird das nicht so richtig glaubwürdig. Also das ist sozusagen das Problem, dass sie Authentizität einfordert und gleichzeitig selber immer nicht einlöst. Also man merkt die Fiktionalisierung dieser Geschichten. Das würde mich übrigens tatsächlich wirklich mal interessieren, wie viele dieser Geschichten genau so erlebt wurden und wie viel davon, ich sag mal, dramaturgisch gestrafft worden ist.
Du hast es vorhin als Methode beschrieben, die Methode Curti, was dafür sprechen würde, dass also da doch auch eine Stilisierung absichtlich vorgenommen wird. Mein Eindruck ist, dass es doch diese Naivität, also mich springt diese Naivität und mich springen diese Widersprüche geradezu an und auch diese Trotzreaktion, die jetzt also eben auf die Kritik von Dennis Scheck dann erfolgt ist. Klar kannst du sagen, sie hat wieder alles richtig gemacht. Es hat der Auflage des Buches sicherlich genützt und nicht geschadet. Sie ist auf die Titelseite der Zeit damit gekommen. Das könnte also auch alles ein Kalkül sein. Das würde dann irgendwo noch für ihre Geschäftstüchtigkeit sprechen. Für ihre literarischen Fähigkeiten spricht das bedingt, denn dass sie schreiben kann, das würde ich durchaus auch diesem Buch ansehen wollen. Ja, das ist eine geschickte Dramaturgin, die in der Tat, auch diese Rahmenhandlung ist recht elegant verbunden mit den weiteren Schauplätzen und auch also es sind sozusagen Kadenzen in dem Text. Es sind Höhepunkte, es sind Pointen gut gesetzt, aber alle doch eben auch mit so einer Hauruck-Attitüde und mit den Ausrufezeichen und den Schenkelklopfern. Also ein besonders ansprechendes Niveau wird nicht erreicht für meinen Geschmacksurteil.
Nee, das stimmt. Ich würde halt an einer Stelle nur noch mal uns so ein bisschen einklammern, was den Begriff der Naivität angeht. Das ist ja eben auch eine Thematik, die jetzt gerade, also Elke Heidenreich hat ja so einen Sexismusvorwurf gegen Dennis Scheck erhoben. Da muss man natürlich auch immer vorsichtig sein in der Einordnung, dass über viele Jahre und Jahrzehnte gerade Literatur, die sich auch mit Themen beschäftigt, die Frauen bewegen, eben immer mal wieder in diese Kategorie eingeordnet ist. Ich weiß, dass du das nicht so meinst, aber ich finde, das müssen wir am Ende auch nochmal sagen, dass es uns tatsächlich darum geht, diesem Buch offen und ehrlich gegenüberzutreten und dann einfach festzustellen, dass die Dinge, die dort beschrieben werden, viel zu wenig Tiefe entwickeln, als dass man daraus wirklich neue Erkenntnisse ableiten könnte.
Tobias, du hast natürlich völlig recht, dass dieses Thema, ein gut erforschtes Thema, die Frage, wie Frauen ungleich behandelt werden, auch im literarischen Betrieb, das ist wirklich vielfach dokumentiert. Ja. Allein würde ich für mich herausnehmen wollen, einen Text naiv zu nennen in seiner Haltung, egal ob er von einem Mann oder einer Frau geschrieben worden ist. Das würde ich mir zutrauen wollen.
Volle Zustimmung.
Kann völlig daneben liegen. Ich bin gespannt auf die Argumente, die gelten dann oder sie gelten nicht. Darüber können wir diskutieren. Ja. Aber bevor wir uns also weiter in dieser sehr, sehr heiklen, aber auch interessanten Frage versteigen, würde ich doch jetzt mal vorschlagen, genug davon. Tobias, mein Eindruck hat sich doch verstetigt. Du musst dein Lesen ändern.
Das mache ich gerne. Und wir haben als zweites Buch uns Siri Hüstwedts neues Werk Ghost Stories, ein Buch der Erinnerung, vorgenommen, erschienen bei Rowohlt. Übersetzt von Grete Osterwald und Uli Aumüller. Und Ghost Stories setzt sich in der Tat auseinander mit dem Sterben und dem Tod von Paul Auster, dem Ehemann von Siri Hüstwedt, beides bedeutende amerikanische Autoren und Intellektuelle. Auster starb am 30. April 2024 an Lungenkrebs oder vielmehr im Zusammenhang mit der Krankheit. Und man kann das Buch Ghost Stories als ein Memoir bezeichnen, als ein Trauerbuch, in dem man die Erschütterung und den Verlust nach 43 Jahren Beziehung und auch Eheleben jeder Zeile eigentlich anmerkt. Und dann ist das Faszinierende, dass sich das Buch entwickelt, und zwar zu einem Buch, was viel mehr als ein Erinnerungsbuch ist. Es ist ein Liebesbuch, eine Liebesgeschichte. Es ist ein Dialog zwischen Leben und Tod. Es ist eine intellektuelle Auseinandersetzung mit der Frage, was kommt eigentlich nach dem Ende? Und es ist auch ein, wenn man so möchte, ein Monument der Familiengeschichte der Austers und damit eben sehr bewegend und auch bedeutend, denn die Geschichte ist tatsächlich auch nicht reich an tragischen Zwischenfällen.
Wir versuchen ja immer, zwei Bücher miteinander ins Gespräch zu bringen, ja, die auf die eine oder andere Weise auch etwas miteinander zu tun, ja, haben. Nun sind es beides also Bücher, die sich mit der späten Phase des Lebens beschäftigen. Denn ausdrücklich versteht Sirius Ystvedt ihr Buch auch als Buch nicht nur über Paul, sondern sie sagt immer so eingängig gleich am Anfang, das ist ein Buch über Siri und Paul.
Genau.
Und gerade das ist der Verlust, den sie auch zu verarbeiten hat. Einerseits vermisst sie Paul, der ja aber, das Buch heißt Ghost Stories, also doch auch noch anwesend ist. Wir werden gleich noch vielleicht darüber sprechen, in welcher Form. Aber sie vermisst vor allem eben auch diese gemeinsame Existenz und schreibt also wirklich über die Intensität dieses gemeinsamen Lebens. 43 Jahre, sie selber schreibt, sie will das eigentlich überhaupt nicht in Zahlen. Was soll das heißen? Alle stürzen sich darauf, sie selber erwischt sich dabei, dass sie dann auch also diese Zahl auf der Straße auf einmal einer Passantin dann gegenüber erwähnt.
Ja.
Aber trotzdem, also macht sie ja irgendwie, steht sie dafür, man versteht sofort, was gemeint ist. 43 Jahre, eine sehr lange Zeit, eine symbiotische Beziehungen, die beiden geführt haben in diesem Haus in Brooklyn, was der Schauplatz des Buches auch ist.
Ja.
Und das Berührende, was du herausgehoben hast, würde ich auch eben den unmittelbar ersten Eindruck nennen, den dieses Buch macht. Es erzählt die Geschichte von Siri und Paul, wie sie sich kennengelernt haben. Ja. Und es erzählt die Geschichte ihres Abschiedes über die Phase der Krankheit von Paul Auster.
Ja, und das ist in der Form natürlich total interessant und sehr gelungen, finde ich. Es ist also zum einen so, dass Siri Hüstwedt am Anfang sagt, sie war eigentlich nie ein Mensch, der besonders darauf geachtet hat, Dinge immer wieder anzuschauen, also alte Briefe, die sie bekommen hat oder empfangen hat oder Faxe oder Karten, Notizen.
Faxe ist deshalb gut und ein wichtiges Stichwort, weil das auch ein wiederkehrendes Motiv ist. Die eigenartige Liebe von Paul Auster für etwas in die Jahre gekommene Technik.
Genau, das also, Nicht-Digitale, ja.
Der immer wirklich immer noch der einzige Mensch, der Faxe empfangen und geschickt hat.
Ja, und auf der Schreibmaschine schrieb und kein eigenes Handy hatte und auf Videorekorder Spiele der New York Mets, also der Baseballmannschaft, aufgenommen hat. Also das ist schon sozusagen eine gewisse Verschrobenheit, die da auch zum Tragen kommt. Und gleichzeitig ist es auch ein Symbol, also dass zum einen eben Briefe, die Siri Hüstwedt dann eben doch aufgehoben hat, eine Rolle spielen in diesem Buch, die auch immer wieder zitiert werden. Dann werden Tagebucheinträge von ihr wirklich unmittelbar nach dem Tod von Paul Auster zitiert, die zu den bewegendsten zählen, was ich seit Jahren gelesen habe. Und dann gibt es natürlich ganz zentral die letzten Zeilen, die Paul Auster geschrieben hat, die Briefe an Miles, also an seinen noch zu Lebzeiten geborenen Enkelsohn von seiner Tochter Sophie und ihrem Mann Spencer Ostrander, einem Fotografen.
Der ihn eben, Miles, der seinen Großvater eben nie richtig kennenlernen wird. Und deshalb plante Paul Auster also ein letztes Buch, das ihm, also das Miles, erzählen sollte, wer dieser Großvater eigentlich war und wer vor allem auch die Familie gewesen ist. Das heißt, es sind dann die Kapitel, die Auster noch geschafft hat, die Briefe, die er noch geschafft hat, handeln vor allem dann von seiner Frau und von seiner Tochter Sophie, auch von Spencer, mit dem Auster auch zusammengearbeitet hat. Es gab in der Debatte um das Buch, das ist also überall natürlich schon wahrgenommen worden, ist sehr auch schon zu Recht gelobt worden, aber einige meldeten sich mit dem Bedenken zu Wort, es sei vielleicht etwas zu privat, was hier geäußert wird, gerade auch in Hinblick auf eben diese Briefe. Wie ist es dir damit ergangen?
Also ich glaube, dass das eine ganz bewusste Entscheidung von Siri Hüstwedt war, diese Briefe öffentlich zu machen, unter anderem deshalb, weil Paul Auster am Ende seines Lebens noch einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen musste, nämlich den Drogentod seines Sohnes aus erster Ehe, dessen Name mir jetzt gerade nicht mehr, Daniel. Und noch schlimmer, also das ist schon schlimm genug, aber eben vor allen Dingen auch seiner Enkeltochter Ruby. Mhm. Die mit 10 Monaten eben auch an einer Fentanyl- und Heroin-Überdosis stirbt, die sie in irgendeiner Weise aufgenommen hat, eben im Haus von Daniel. Und das ist natürlich eine Art von Schock, die man nicht verarbeiten kann und die Paul Auster Zeit seines Lebens auch nicht verwunden hat. Und ich glaube, Siri Höstvedt macht diese Briefe öffentlich, um diese schrecklichen Dinge, wie das in der Familie dann nur noch benannt worden ist, eben auch öffentlich zu machen und Miles, also dem Enkelsohn, die Möglichkeit zu geben, damit in einer anderen Form umzugehen. Das ist meine Deutung dieser Geschichte und eben auch, dass ich glaube, dass Siri Höstvedt schon auch der Meinung war, dass Auster jemand gewesen wäre, der diese Dinge in irgendeiner Form vielleicht fiktionalisiert auch noch veröffentlicht hätte.
Ja, genau. Also denn das kann man vielleicht auch dem Buch ansehen. Die beiden sind nun mal auch ein öffentliches, ein literarisches Ehepaar. Ihre Beziehung ist selber Stoff für Literatur und auf diese Art und Weise, in der Siri Höstvedt jetzt selber ihre Geschichte erzählt, ist sie natürlich auch die Autorin und gibt die Deutung und ordnet die Ereignisse in ihr Leben und auch in diesen Abschiedsprozess mit Paul Auster ein, was ihr gelingt, gerade auch, weil es keine Behauptungsprosa ist, sondern es ist eine tastende, suchende und in so vielen Wissensgebieten profund vorgehende Arbeitsweise. Ja. Das ist so faszinierend. Also um nur noch einmal auf diese Ghost Stories zu kommen. Es ist sie schildert den Nachmittag oder Abend des Begräbnisses von Paul Auster, wo sie sich dann von den Feierlichkeiten, dem Leichenschmaus dann also zurückzieht und in ihr Schlafzimmer geht. Und als sie dort liegt, spürt sie auf einmal, dass Paul die Treppe hochkommt. Ja. Und sie ist sich sicher, er ist das. Ja. Und dann spürt sie, wie er ins Zimmer geht und wie er sich, glaube ich, zu ihr aufs Bett setzt. Und er ist also in dem Moment körperlich da und hat damit das eingelöst, was er ihr auch vor seinem Ableben gesagt hat, dass er nämlich als Geist zurückkehren möchte. Ja. Und wie Auster das erklärt, ausdeutet, beschreibt mit Hilfe der Phänomenologie Merleau-Ponty's.
Wunderbar, die Zwischenleiblichkeit, ja.
Mit ihrer Kenntnis der Psychoanalyse und anderer medizinischer Felder und aber auch in dem Bewusstsein, daraus dann Literatur zu machen, das ist, glaube ich, in dieser Form einmalig, wahnsinnig beeindruckend, rasend klug und dann auch noch so berührend. Das ist schon ein wirklich herausragendes Buch, das hier vorliegt.
Ja, und das muss ich tatsächlich auch noch sagen. Es ist etwas, was man ganz häufig ja auch hört. Also zum Beispiel beschreibt sie ja auch den Zigaretten- oder den Zigarrenqualm, Zigarillorauch, den sie immer wieder zu verspüren meint. Und diese Phänomene haben ganz viele Leute tatsächlich, die jüngst Verstorbene eben vermissen. Und dass jemand sich damit mal auseinandersetzt, ich wusste das auch nicht. Und ich kenne das sozusagen aus eigener Erfahrung und finde das faszinierend, dass mal jemand auf diese profunde Weise aufgeschrieben hat. Und eine letzte Sache noch in Bezug auf das Kenntnisreiche der Siri Höstvedt. Sören Kierkegaard spielt ja an einer Stelle eine Rolle und seine Novelle von den Wiederholungen. Und da geht es um den Zusammenhang zwischen Erinnerung und Wiederholung. Und da sagt er wohl, dass Wiederholung eigentlich eine nach vorne gerichtete Erinnerung ist. Und das spiegelt sich in der Form des Buches wieder. Also es ist total faszinierend. Sie erzählt einen Essay nach vorne, der chronologisch einsetzt wenige Monate oder wenige Tage nach dem Tod von Paul Auster, greift immer wieder zurück ins Material und ist am Ende aber an einem anderen Punkt und erinnert sich vorwärts. Und das ist sozusagen der letzte Dialog zwischen Höstvedt und Auster, den sie auch beschreibt.
Also solche Bücher zu vergleichen, Ildikó von Kürti ist alt genug und Siri Hüstwedt ist vielleicht nicht ganz fair. Aber wenn wir gesagt haben, Ildikó von Kürti kann schreiben, ja, was müssen wir denn dann eigentlich über Siri Hüstwedt sagen? Das ist eine Magierin
mit Zugriff
aufs Totenreich. Wir müssen uns verneigen und können an dieser Stelle noch einmal beide Titel nennen. Alt genug von Ildikó von Kürti, erschien bei Ullstein, und Siri Hüstwedts Ghost Stories sind bei Rowohlt erschienen.
Pascal, vielen Dank für den schönen Austausch. Ich sage, liegen Sie bequem.
Lesen Sie ein Buch.